Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag nochmal und herzlich willkommen zum Starting Grid Extra zur Formel 2, Formel 3 und Formel E, das Formel Roundup hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren und an meiner Seite jetzt zwei absolute Experten für diese beiden Rennserien. Einer war live vor Ort und zwar in Bern bei der Formel E. Ich freue mich, dass er da ist, vom Motorsport Network Germany, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Und für die Formel 2 und Formel 3 ist der, ja, gewohnt kompetent und eloquente Experte Norman Fischer, ebenfalls im Motorsport Network Germany, da. Hallo Norman.
Grüß dich, Kevin.
Wir beginnen mit der Formel 3, würde ich sagen, Norman. Und da ging es ja zum zweiten Saisonlauf, beziehungsweise zum, ja, wenn man die Rennen so zählt, zum dritten und vierten Saisonlauf der Formel 3-Meisterschaft in Le Castellet, auch um wichtige Punkte. Vielleicht für die, die das Rennen nicht gesehen haben, kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was in Rennen 1 und Rennen 2 in der Formel 3 passiert ist?
Ich muss erst mal Absolution leisten, Kevin.
Oha.
Und zwar, ich mag Le Castellet eigentlich überhaupt nicht. Das ist die Strecke, die bei mir im Formel-1-Kalender ganz an unterletzter Stelle steht, noch unter Bahrain und Abu Dhabi. Und wir haben ja auch im Formel-1-Rennen gesehen, warum, weil über das legen wir mal den Mantel des Schweigens. Aber die Formel 2 und Formel 3, alle vier Rennen waren großartig. Und das auf dieser Strecke, das muss man einmal so sagen.
Also ich weiß nicht, ob ihr die reguläre Ausgabe von Starting Grid gehört habt, ihr beiden. Gut, seien wir ehrlich, habt ihr noch nicht, ne? Denn wir nehmen das ja parallel quasi auf. Ich fand das Formel-1-Rennen ja gar nicht so verkehrt, ne? Also ich fand da war auch viel Hass um nichts. Aber ja, Formel 2, Formel 3 hatten wirklich gute Rennen und jede Menge Highlights. Aber wie gesagt, wir fangen mit der Formel 3 mal an. Norman, was ist da passiert? Im Rennen 1 hat ja Jehan Daruvala gewonnen und im zweiten Rennen Robert Schwarzmann. Aber war das alles so eindeutig für die beiden?
Man muss sagen, dass Primat sich so langsam zum Mercedes-Team der Formel 3 aufschwingt. Also es ist recht früh, das zu sagen, weil wir haben ja erst das zweite Rennwochenende überhaupt der neuen Serie. Aber bisher haben die alle vier Rennen gewonnen und das auch in recht dominanter Form. Dabei war es für Primat gar nicht mal so eindeutig. Denn Schwarzmann im ersten Rennen hatte einen schlechten Start und hat sich erst vorkämpfen müssen. Und auch im zweiten Rennen war ein Primat am Start ganz weit zurückgefallen, der Armstrong, und hat sich noch auf Rang 6 nach vorgekämpft. Also die sind wirklich fast Mercedes-like, muss man sagen. Und der Daruvala hat im ersten Rennen eigentlich den besten Job gemacht, hat halt von dem Fehler von Schwarzmann am Start profitiert und auch davon, dass der Jake Hughes von HWA, der hat ja eigentlich die Pole, und der hat zwischenzeitlich dann auch den Armstrong abgeräumt, sonst wäre es vielleicht ein noch deutlicheres Ergebnis von Primat geworden.
Was musste man aus den beiden Rennen der Formel 3 auch noch so im Hinterkopf behalten? Was war für dich, was ist rausgestochen?
Was rausgestochen ist, ist auf jeden Fall, dass man in Le Castellet sehr gut fahren kann, wenn es halt die Autos zulassen. Die beiden Rennen waren wirklich klasse und gerne mehr. Und es war auch ein bisschen chaotisch. Wenn man hat manchmal die Onboard-Aufnahmen von dem David Beckmann gesehen und ich glaube, ich hätte mich ziemlich aufgeregt an seiner Stelle, was da alles um ihn herum passiert ist und da eine Kollision und da fährt jemand vorbei. Das ist halt in der Formel 3 so gegeben und das macht es aber auch schön irgendwie.
David Beckmann, du hast ihn angesprochen im ersten Rennen, Platz 10, im zweiten Rennen ist er leider nicht ins Ziel gekommen. Jede Menge Chaos auch rund um ihn. Wie ist sein Rennwochenende aus deiner Sicht einzuschätzen?
Ja, ich war etwas enttäuscht vom Qualifying. In Barcelona war es ja eigentlich ganz gut, und in Le Castellet war er plötzlich nur 22. Ich weiß nicht, warum er jetzt so weit hinten war, weil die anderen AT waren jetzt auch auf 12 und 14, glaube. Ja, und dann hat er sich im ersten Rennen sehr gut nach vorne gekämpft, bisschen durch das Chaos durch, und im zweiten Rennen war einfach Pech, gab eine Berührung, ich glaube mit Liam Lawson, und dadurch hat er sich einen Reifenschaden eingefangen und dann war das Rennen halt nach zwei Runden schon vorbei.
Welche Fahrer haben für dich noch für positive und negative Momente gesorgt?
Bestimmte Momente ist natürlich schwer rauszubringen. Es war einfach ein ganz großes Knäuel an Chaos in der Formel 3. Gut waren halt die Primarpiloten. Gut, das muss man halt aufgrund des Autos auch so sagen. Hughes im Qualifying und am Anfang zu Rennen 1, bis er dann diesen großen Fehler an der Schikane gemacht hat, die auch Daniel Ricciardo zum Verhängnis geworden ist, wo er einfach mal komplett den Bremspunkt verpasst hat und ja, sich selbst und das Team um ein gutes Ergebnis gebracht hat. Ein bisschen abgefangen hat es der Ben Twiskal für HWA. Der hat für gute Punkte gesorgt und das hat mich auch etwas überrascht.
Wenn wir jetzt mal auf die Fahrerwertung schauen, Schwarzmann vor Daruvala, Schwarzmann 70 Punkte, Daruvala 58 Punkte, dahinter Armstrong mit 35 Punkten. Inwiefern kann man deiner Meinung nach schon abschätzen, ob sich dieser Kampf um die Meisterschaft so zwischen Schwarzmann und Daruvala entscheidet oder ist das nach 2 von 3, 6, 8 Rennläufen noch viel zu früh?
Ja, nach 2 Rennen einer komplett neuen Serie ist es natürlich noch schwierig zu sagen, aber man muss schon so sehen, dass Primar wirklich den besten Job gemacht hat und in Le Castellet allen überlegen war. Ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen den 3 Piloten am Ende auch ausgehen wird. Und ja, wenn ich jetzt tippen müsste, dann würde ich mein Geld tatsächlich auf den Schwarzmann tippen. Der war ja auch letztes Jahr mit der Formel 3 EM, ja, als ich ja dann mit Mick Schumacher am Ende wirklich einen guten Kampf geliefert. Die beiden hatten ja wirklich alles dominiert dann.
Richtig, richtig, ganz genau. Ja, und das wird natürlich dazu passen, dass natürlich die Form von Schwarzmann dementsprechend auch nach oben geht. Mick Schumacher, gutes Stichwort, Blick in die Formel 2. Für ihn sah es beim Qualifikationstraining noch ganz gut aus. Platz 8 zum Feature-Rennen. Ja, dieses Feature-Rennen war aber dermaßen früh für ihn vorbei, Norman, weil schon Gelail ja einfach mal knallhart Mick Schumacher weggebowlt hat.
Ja, ich würde gerne wissen, was der René Rosin dann danach im Team-Meeting besprochen hat mit Gelail, weil das war natürlich Worst Case für ein Team, wenn sich die beiden Fahrer gegenseitig rauskickeln. Ich glaube, Gelail hatte sich von einem Fahrer behindert gefühlt, der etwas zu früh gebremst hat und dadurch ist er nach innen in die Kurve und hat einfach komplett die Kontrolle verloren, ist über den Randstein und in Mick reingekracht und er ist dann abgehoben. Und es war ein schön spektakuläres Bild, aber natürlich schade für Mick, dass dann sein Rennen schon in der ersten Runde vorbei war, wie auch für Gelael.
Ja, ganz genau.
Einfach komplett vergurktes Wochenende für Prima. Komplett konträr zur Formel 3 eigentlich.
Richtig, richtig. In der ersten Runde war sowieso eine Menge gebacken beim Formel 2 Feature Race. Boschung und Mazepin sind ja auch direkt rausgeflogen in der quasi ersten Runde. Dann Boccolacci auch und dazu dann noch Giotto, De La Trasse und Illet. Also jede Menge Fahrer, die es nicht geschafft haben, ins Ziel zu kommen, beziehungsweise dann noch gewertet worden sind, weil sie zum Beispiel halt zu spät dann durchs Ziel gefahren sind. Dann Nick de Vries als.
Ja, das ging ja schon vor dem Qualifying los eigentlich.
Richtig.
Da waren die Piloten noch auf der Einführungsrunde für den ersten Schuss und da ist Alesi dem De La Trasse hinten ins Auto geknallt, aber komplett. Der hat das komplett verschätzt und ist richtig ins Heck gefahren und Radaufhängung vorne ab und musste sein Auto sofort ohne gezeigte Runde abstellen. Und De La Trasse ist noch mit gebrochenem Heckflügel in die Box gefahren und gut ab vor der Carlin-Mannschaft, die konnten das noch reparieren.
Hatte die Formel 2 deiner Meinung nach genau dieselben Probleme wie die Formel 1 gerade am Anfang mit den Reifen, dass die da auch ja viele Grip-Probleme hatten, wie es ja gerade auch in den frühen Läufen der Formel 1 auch der Fall war?
Im Training konnte man das auf jeden Fall beobachten. Die fahren ja auch Pirelli-Reifen und daher ist es ähnlich einzuschätzen. Jetzt muss ich sagen, dass ich im Rennen nicht ganz hundertprozentig aufpassen konnte. Ich musste für motorsporttotal.com eigentlich arbeiten, habe das nur nebenbei laufen lassen. Deswegen kann ich zur Reifenperformance jetzt noch nicht so viel sagen. Dazu müsste ich mir das Rennen dann nochmal genauer anschauen.
Fakt ist, Nick de Vries hat das Feature Race gewonnen. Nick de Vries sowieso richtig gut unterwegs in dieser Saison. Aktuell auch Führender in der Gesamtwertung vor Nicolas Latifi, der ja auch im zweiten Rennen nicht daran kommen konnte, wo er gerne sein wollte. Beide Rennen so ein bisschen, ja, wie kann man das zusammenfassen? Nicolas Latifi jetzt ein bisschen eingenommen von der Aussicht, vielleicht bald Formel 1 fahren zu können, hat ja auch in Frankreich wieder einen Freitagstest gehabt, aber dann in seinen Rennen, Platz 5 im ersten Rennen und Platz 6 im zweiten Rennen, damit kann er natürlich nicht zufrieden sein.
Vielleicht hat ihn sein Formel 1 Engagement ein bisschen abgelenkt, das man steckt in seinem Kopf natürlich nicht drin. Das wird nur er beantworten können. Ja, Latifi hat auch schon in Monaco ein schlechtes Wochenende gezeigt. Jetzt das nächste. Sein großer Vorsprung, den er in der Meisterschaft hatte, der ist weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch nicht wiederkommt. Er hat am Anfang ein bisschen profitiert von seiner Erfahrung. Und jetzt scheinen die anderen, vor allem De Vries, aufgeholt zu haben.
Würde natürlich zu dem passen, was euer Chefredakteur Christian Nimmervoll gesagt hat, der Nick De Vries ja als Top-Favoriten auf der Liste hatte für die Meisterschaft in der Formel 2. Raghunathan, unser aller Herr Raghunathan, Norman, der hat erstmal Pause in Österreich.
Der hat Pause in Österreich, denn der wurde gesperrt. Er hat es wirklich geschafft, die 12 Strafpunkte voll zu bekommen. Und das ist noch keinem Formel-1-Fahrer gelungen, seit sie das, wann war es, 2012 eingeführt haben. Und wenn jetzt ein Fahrer, ich glaube, der Beste in Anführungszeichen, hat 9 Punkte oder so gesammelt über ein ganzes Jahr. Und Raghunathan hat es geschafft, diese 9 Punkte in einem einzigen Rennen zu sammeln.
Das muss man erstmal schaffen. Ja, wollte gerade sagen, also das muss man erstmal hinbekommen. Er durfte ja noch im zweiten Rennen starten, aber dann natürlich unter ferner Liefen gefahren. Sean Gelail, lass uns nochmal ganz kurz über ihn sprechen. Hoch gehandelt, auch schon teilweise in Formel-1-Cockpits reingeschrieben, aber ja, für ihn war auch das zweite Rennen ein absolutes Fiasko, Platz 17. Nur Raghunathan war noch langsamer als er und das soll schon was heißen. Also Sean Gelail, so langsam kann man, glaube ich, darüber sprechen, dass wenn der sich nicht bald zusammenreißt und in die Spur findet, dass das auch nächstes Jahr mit der Formel 2 und sowieso mit der Formel 1 für ihn richtig schwer werden wird, ne?
Hoch gehandelt, sagst du, das sehe ich komplett anders. Ich finde ihn, er gehört zur wirklichen, zum untersten Drittel des Formel 2-Fahrerfeldes, was die Qualität angeht. Ich denke nicht, dass er je das Zeug zur Formel 1 hat und er saß ja nur im Toro Rosso, weil er diese Sponsoren im Hintergrund hat, weil er ist ja mit dem indonesischen Ableger von Kentucky Fried Chicken, Yagonya Ayam, verbandelt und die retten quasi seine gesamte Karriere. Ich habe nie verstanden, warum er es zu Primar geschafft hat. Qualitativ hat er das Zeug einfach nicht. Das ist nur Money, Money, Money.
Boom. Ist das bei Mick Schumacher genau das Gleiche so ein bisschen? Das, hat er das Zeug für Primar, für die Formel 2, weil sein zweites Rennen, auch da sollte man lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen. Norman?
Also nicht Ruben gesagt?
Nee, Norman.
Ich hatte tatsächlich auch lustigerweise Ruben verstanden. Aber ich kann auch gerne was dazu sagen.
Wenn du willst.
Also tatsächlich, wenn ich mal kurz mich dann einschalte. Tatsächlich habe ich das ja auch hier bei Starting Grid, also in der regulären Ausgabe, schon öfter gesagt, dass ich glaube, dass ohnehin dieses erste Jahr für Mick Schumacher ein bisschen schwieriger wird, weil es bei ihm einfach immer so war, in allen Serien, in denen er bisher gefahren ist. Er hat immer dieses eine Jahr Anlaufzeit gebraucht. Und ich finde schon, auch wenn ich zugeben muss, dass ich zumindest jetzt das Rennen am Wochenende noch nicht sehen konnte, einfach mangels Zeit, bin ich schon der Meinung, dass man bei ihm gute Ansätze auf jeden Fall erkennt. Und er war ja teilweise in diesem Jahr auch bester Rookie in den Rennen, hat dann häufig irgendwelche Zwischenfälle gehabt, aber das gehört einfach dazu. Und ich glaube schon, dass der auf jeden Fall im nächsten Jahr dann auch das Zeug hat, ganz vorne mitzufahren. Und ja, da hat sich meine Meinung eigentlich auch in der Hinsicht nicht geändert. Ich weiß nicht, was Norman da...
Nee, ich sehe das eigentlich genauso. Schumacher hatte immer Probleme in seinem ersten Jahr und hat dann im zweiten Jahr eigentlich den Durchbruch geschafft. Das war in der Formel 4 so, das war in der Formel 3 so. Warum nicht auch in der Formel 2? Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es natürlich auch schwer wird, nach ganz, ganz vorne zu kommen. Aber in Top 5 traue ich ihm im nächsten Jahr definitiv zu.
Im zweiten Rennen, im Sprintrennen, Antoine Hubert dann mit dem Sieg, der ja auch so, ja, immer heimlich still und leise seine Punkte sammelt, ja bereits in Monaco das Sprintrennen schon gewonnen hat, Norman. BWT Aden mit ihm und Tatjana Calderon ist tatsächlich so ein Team, was natürlich von den Teamkollegen her ja relativ unausgeglichen ausgestattet ist. Ich glaube, da wäre es auch gar nicht so verkehrt, zwei Fahrer zu haben, was auch so diese Teamwertung angeht, um da konstantere, höhere Punkte zu sammeln, oder?
Ja, Aden ist quasi ein Ein-Mann-Team und das meine ich jetzt nicht nur auf das Geschlecht bezogen, was natürlich auch stimmen würde, aber ja, Calderon war ja auch in der Formel 3 oder GP3 damals unter ferner Liefen unterwegs. Sie hat den Bonus, dass sie eine Frau ist. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Und Hubert zeigt für einen Rookie auch eine tolle Leistung, hat jetzt sein zweites Rennen gewonnen. Natürlich immer davon profitiert, dass er im ersten Rennen nur Achter geworden ist und dann von Pole starten durfte. Aber er ist ein Rookie und zeigt für mich ansprechende Leistungen. Also ich bin gespannt, was von ihm noch kommt.
Und ein letzter Fahrer, über den ich ganz gerne sprechen möchte, auch in Frankreich wieder sehr solide, sehr konstante Leistung gezeigt, Guangzhou, der im ersten Rennen Vierter geworden ist, im zweiten Rennen Dritter. Ja, und bereits in Monaco auch schon richtig gute Leistungen gezeigt hat. Also der ist auch einer derer, der sich so langsam aber sicher in eine Position mausert und ja auch, ja genauso wie Antoine Hubert ja in diesem Renault Junior Team steckt, der durchaus zeigt, dass da Potenzial steckt.
So gehört für mich auf jeden Fall zu den großen Überraschungen der diesjährigen Formel 2 Saison. Er war ja sogar früher Ferrari Junior. In der Formel 3 hat er es damals ein bisschen lange gebraucht, um auf Touren zu kommen. Und deswegen überrascht es mich, dass er jetzt so in der Formel 2 auf Anhieb schnell dabei ist und eigentlich sogar seinen Teamkollegen Luca Giotto in den Schatten stellt. Weil der fällt eher durch unglückliche Aktionen auf und hat im Vergleich zu Su bisher das Nachsehen. Und da bin ich wirklich überrascht.
So, da wir ja bei Starting Grid auch die Rückschau und Vorschau ein bisschen zusammengefasst haben, machen wir es in der Formel 2 auch genauso. In Spielberg wird natürlich auch wieder Formel 2 gefahren am Wochenende. Was ist so dein Gefühl? Wer glaubst du, wird da für Furore sorgen können?
Ich finde, das sind wieder die üblichen Verdächtigen. Also Nyck de Vries steht bei mir ganz oben auf der Liste. Und dann mal gucken, ob Latifi seine Form wiederfinden kann oder ob ihm Sete Câmara den Rang wieder abläuft. Ja, dann ansonsten Jack Aitken, Jordan King und wir hoffen doch alle, dass Mick Schumacher sich auch wieder in den Kreis aufschwingt.
Na, das hoffen wir doch wirklich alle.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Vielen Dank für diesen Ausblick in die Formel 3, Formel 2. Ruben, kommen wir zu dir. Du warst in Bern, du warst in der Schweiz und hast dir das Debüt der Formel E dort angeschaut. Wie hat es dir vor Ort gefallen?
Es war interessant und zwar deshalb, weil tatsächlich diese Stadt doch relativ gespalten ist, was diese Formel E angeht. Es gab am Donnerstag schon, also bevor wir angekommen sind, wir sind am Donnerstagabend angereist und davor gab es tatsächlich einen relativ großen Protest an der Strecke gegen die Formel E. Da waren rund 1000 Leute mit dabei und im Zentrum dieser Proteste standen eben solche Thesen wie, dass die Formel E eigentlich nicht so nachhaltig wäre, wie sie wirklich den Anschein macht. Natürlich ging es da auch ein bisschen aus Sicht der Anwohner darum, dass man natürlich relativ große Einschränkungen, die mit diesem Rennen einhergehen, hinnehmen muss, weil Formel E fährt halt direkt in der Strecke, in der Stadt. Das bedeutet, für die Strecke wurden mehrere Straßen gesperrt. Alle Anwohner hatten es dann relativ kompliziert natürlich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Interesse war auch da. Also es gab nicht nur diese Gruppe, die sich gegen dieses Rennen gestellt hat, sondern es gab wirklich auch großes Interesse. Die Tribünen waren, glaube ich, relativ gut gefüllt, auch in der Stadt selber, bei diesen diversen Aktionen, die ja dann auch direkt in der Stadt abgehalten werden, wie Autogrammstunde und so weiter. Da war auch großes Interesse da. Also das fand ich sehr interessant, dass es da doch offensichtlich zwei Gruppierungen in dieser Stadt gibt. Die einen, die es eben gut findet, die andere, die es nicht ganz so gut findet. Und ja, gut, wie sinnvoll dieser Protest am Ende war, sei mal dahingestellt, weil die Formel E wird im nächsten Jahr sowieso nicht mehr in der Schweiz fahren und wahrscheinlich auch in Bern gar nicht mehr. Also in gewisser Hinsicht ein Zeichen hat man damit zwar gesetzt, aber irgendwas zu erreichen gab es damit nicht, weil dieses Rennen sowieso Stand jetzt eine einmalige Sache war.
Aus deutscher Sicht in der Qualifikation Daniel Abt, André Lotterer auf 7 und 8, Maxi Günther sowieso ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr starken Samstag erwischt, ähnlich wie auch in der Qualifikation noch Pascal Wehrlein. Ja, und im Rennen war es dann für Pascal Wehrlein leider ja relativ schnell vorbei mit der Glückseligkeit. Er ist leider nicht ins Ziel gekommen. André Lotterer auf Platz 14, Daniel Abt auf Platz 6 und Maxi Günther auf Platz 5 im Rennen. Und Maxi Günther war sehr, sehr glücklich, hat sich über Social Media geäußert und war sehr froh, dass er dieses Ergebnis einfahren konnte, weil er diesen irren Deal hat, glaube ich, der quasi von Rennen zu Rennen irgendwie funktioniert. War sicherlich eine der größeren Überraschungen an diesem Samstag, oder? Dass Maxi Günther so gut war.
Ja, also ich weiß nicht, ob so eine große Überraschung war, weil man weiß eigentlich, was er drauf hat. War jetzt auch schon sein zweiter, fünfter Platz in diesem Jahr. Tatsächlich, dass er am Ende so weit vorne gelandet ist, für mich persönlich, ja, gebe ich dir recht, war es schon eine kleine Überraschung, weil er gehört halt nicht zu den, ich sag mal, absoluten Spitzenfahrern in der Formel E. Hat halt in der Formel E auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie das Qualifying läuft. Man braucht halt immer auch ein bisschen Glück dabei, beziehungsweise man hat halt einen Vorteil, wenn man nicht in dieser gefürchteten ersten Qualifying-Gruppe drin ist. Und ja, aber er hat das wirklich gut umgesetzt, hat sich relativ weit vorne qualifiziert, hat dann wirklich auf der Strecke auch mit Sam Bird nur einen Fahrer an sich vorbeiziehen lassen müssen. Ansonsten hat er seine Position verteidigt. War ja auch so ein bisschen verwickelt in diesen Rennabbruch, den es ganz am Anfang gab, was eigentlich so das große Thema dieses Rennens war, diese 40-minütige Unterbrechung nach roter Flagge. War da aber eigentlich auch schuldlos, weil das war einfach ein Riesenchaos in der ersten Kurve. Das war tatsächlich auch ein bisschen mit Ansage. Also ich habe da logischerweise dann schon ab Freitag auch an der Strecke mit den Fahrern gesprochen und da hieß es schon, ja, also vom Streckenlayout her, diese erste Kurve, das wird nicht gut gehen, da werden nicht alle durchkommen. Und genau das ist am Ende dann auch passiert. Also es gab, es war noch nicht mal ein großer Unfall eigentlich. Es waren halt so ein paar kleinere Berührungen und die haben halt dazu geführt, dass diese sehr enge erste Schikane dann relativ schnell verstopft war. Die ersten drei Autos sind durchgekommen, dahinter war dann Schluss. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das vielleicht vermeidbar gewesen wäre, wenn man die Strecke ein bisschen anders angelegt hätte. Aber das ist in der Formel E halt immer relativ schwierig, weil du bist eben darauf angewiesen, was du vorfindest. Du kannst halt nicht, so wie es in der Formel 1 ist oder woanders, einfach mal die Strecke an irgendeiner Stelle ändern. Du musst halt wirklich mit den gegebenen Straßen in der jeweiligen Stadt arbeiten. Und ja, offensichtlich war das die beste Lösung, die man finden konnte. War halt für die Zuschauer dann natürlich auch nicht ganz so schön, dann 40 Minuten auf den Restart warten zu müssen. Ja, und ja auch nicht die erste rote Flagge in dieser Formel-E-Saison, aber wie gesagt, also das gehört halt bei der Formel-E so ein bisschen dazu, das haben nach dem Rennen dann auch viele Fahrer gesagt, die dann halt meinten, naja, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir hier haben und wenn es halt am Ende die beste Lösung ist, dann ist es halt so. Wie gesagt, für die Zuschauer sicherlich jetzt nicht optimal gewesen, aber am Ende des Tages haben wir dann ja trotzdem noch ein spannendes Rennen gesehen.
Erinnerte so ein bisschen an das erste Mal in Monaco bei der Formel-E. Als es auch eine richtig schönen ersten Start gab und dann erstmal Pause war für eine lange Zeit, weil ich glaube, da war damals jedes Auto irgendwie involviert. Ansonsten, Jean-Éric Vergne gewinnt das Rennen, sammelt wichtige Punkte im Kampf um die Formel-E-Meisterschaft. Auf Platz 2 Mitch Evans, auf Platz 3 Sebastian Buemi. Für Jean-Éric Vergne war es ja quasi ein Start-Ziel-Sieg und das wirkte von außen doch relativ ungefährdet. Wie hast du es gesehen?
Ich glaube nicht mal, dass es so ungefährdet war eigentlich. Also er hat nach dem Rennen auch selber gesagt, er ist nicht am Limit gefahren, weil er natürlich auch um diese, jetzt hätte ich fast gesagt WM-Situation, aber es ist ja keine WM, ja. Weil er um diese Meisterschaftssituation wusste und er hat dann anschließend auch gesagt, wenn es ein zweiter oder dritter Platz gewesen wäre, wäre es auch in Ordnung gewesen, weil eben seine größten Konkurrenten doch relativ weit hinten waren im Feld. Und deswegen ist er nicht bei vollem Risiko gefahren, was aber zur Folge hatte, dass er wirklich von hinten von Mitch Evans relativ großen Druck hatte, wirklich eigentlich ab der ersten Minute bis zum Ziel. Gerade am Ende, als es dann nochmal angefangen hat zu regnen und dann wirklich einige Autos doch ziemlich rumgerutscht sind, das war auch nochmal relativ heikel. Also eigentlich war während dieser gesamten 45 Minuten oder eigentlich waren es ja eher 85, wenn man die Unterbrechung mit dazu rechnet. Aber eigentlich während der gesamten Zeit war wirklich eine Spannung geboten. Während der es einfach gut gemacht hat, der sich klasse verteidigt hat gegen Evans, der augenscheinlich schneller war, aber einfach nicht vorbeigekommen ist. Und ja, jetzt geht er mit einem Vorsprung von 32 Punkten ins Finale nach New York. Das werden ja dann zwei Rennen sein, die man da austrägt. Klar, er hat natürlich auch gesagt, es ist noch nichts entschieden, aber 32 Punkte aufzuholen für die Grassi wird, glaube ich, relativ schwierig. Also da müsste er wirklich Glück haben, dass bei Vergne vielleicht im ersten Rennen irgendwas komplett schief läuft. Im Optimalfall kann er gewinnen und dann kriegen wir vielleicht nochmal ein zweites Rennen, in dem es spannend wird. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen oder halte es sogar für relativ wahrscheinlich, dass Vergne wirklich im ersten Rennen in New York dann bereits vorzeitig den Titel perfekt machen wird.
Gibt es ansonsten noch, Fahrer, wo du sagst, die haben enttäuscht in Bern oder die haben dich positiv überrascht?
Schwer zu sagen. Also Lukas Di Grassi sicherlich hat natürlich jetzt mit diesem Rennen, wir haben es gerade angesprochen, in der Meisterschaft wahrscheinlich seine großen Chancen verloren, hatte einfach im Qualifying zu große Probleme. Aber das ist eben dieser Modus in der Formel E. Du musst halt wirklich im Qualifying, wenn du in dieser ersten Gruppe startest, das Glück haben, dass du irgendwie durchkommst in die Super Bowl. Das hat halt Vergne geschafft und damit hat er halt wirklich die Grundlage dann auch geschaffen, für seinen Sieg und eben dafür auch diesen Vorsprung in der Meisterschaft nochmal deutlich zu vergrößern. Ich weiß nicht, ob man das bei Di Grassi wirklich jetzt als negativ oder ihm negativ auslegen kann, weil es ist einfach schwierig, wenn du in dieser ersten Qualifying-Gruppe steckst. Und er hat im Rennen wirklich eine gute Aufholjagd gezeigt, ist ja am Ende noch Neunter geworden. Enttäuschend war es sicherlich auch für André Lotterer. Du hast es ja gesagt, am Ende nur 14. geworden. Eigentlich ja auf der Strecke 4. geworden, dann im Nachhinein aber noch aufgrund einer Formalität bei dieser Rennunterbrechung bestraft worden mit einer Zeitstrafe. Also nicht nur in der Formel 1 sind Zeitstrafen Thema, leider auch in der Formel E, zumindest jetzt in dem Fall. Und damit ist natürlich für Lotterer, muss man sich nichts vormachen, auch die Chance auf die Meisterschaft gelaufen. Also der wäre ohnehin, selbst wenn er diesen 4. Platz behalten hätte, ähnlich wie die Grassi, eigentlich nur noch mit einer Außenseiterchance nach New York gereist, aber jetzt ganz ohne Punkte geblieben, zum zweiten Mal nach Berlin schon. Das Ding ist für ihn eigentlich auch durch. Und für Lotterer halt in der Hinsicht besonders bitter, weil es für ihn bereits am Wochenende davor in Le Mans sehr, sehr negativ gelaufen ist. Darf man ja auch nicht vergessen. Also viele Fahrer, die jetzt am Wochenende in Bern gefahren sind, waren eine Woche vorher oder nicht mal eine Woche vorher, das Rennen war ja am Sonntag erst vorbei, noch bei den 24 Stunden von Le Mans. Also relativ anstrengend tatsächlich auch. Und ja, im Fall von Lotterer waren es halt zwei Rennen, die sich mal überhaupt nicht gelohnt haben. In Le Mans schon eine Enttäuschung gehabt, jetzt Strafe noch kassiert in Bern. Chance auf die Meisterschaft auch weg. Also das waren 7 Tage, die er, glaube ich, am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde.
Aber komm, über einen Fahrer müssen wir jetzt noch sprechen. Unseren Lieblingsfahrer in allen Rennserien, Stoffel van Dorn. In Le Mans 3. geworden, in der LMP1-Klasse. Hat sich riesig gefreut, da auf dem Podium stehen zu können. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihm gratuliert und Grüße ausgerichtet?
Die Grüße habe ich leider nicht ausgerichtet. Ach. Nein, habe natürlich wie mit jedem anderen Fahrer auch mal kurz nach dem Rennen dann noch mit ihm gesprochen. Ist ja am Ende dann 10. geworden. Nach dem Rennen dachte man natürlich erst noch, er wäre 11. geworden, also quasi ohne Punkte geblieben, ist dann auch einer der Fahrer gewesen, die eben noch aufgerückt sind durch diese Strafe gegen André Lotterer. Ja, hab unter anderem nicht nur mit ihm gesprochen, sondern natürlich auch mit Pascal Wehrlein, den du ja auch gerade schon angesprochen hast. Also es war interessant auf jeden Fall. Die Formel E, die ja auch ein bisschen anders funktioniert hinter den Kulissen als die Formel 1, das ist auch was vielleicht für die Hörer ganz interessant ist. Christian Nimmervoll hat das ja auch hier schon oft erzählt bei Starting Gate, wie das eben in der Formel 1 funktioniert, dass du wirklich für jeden einzelnen Fahrer einen Medientermin hast, zu dem du dann eben hingehen musst. Bei der Formel E funktioniert es ein bisschen anders. Da hast du wirklich die Fahrer einfach in diesem Media-Pen, nennt sich das, stehen. Und du kannst dir einfach rausgreifen, wie du möchtest. Das ist anders als in der Formel 1, einfach dem geschuldet, dass es auch weniger Journalisten gibt. Das heißt, es ist alles ein bisschen direkter. Du kannst dir auch mal einen Fahrer 1:1 irgendwie rausziehen und ein Gespräch führen und musst nicht dir da mit im schlimmsten Fall, ja, ich glaube, bei Mercedes in der Formel 1 sind es ungefähr 30 Journalisten, mit denen man immer zusammen in einem Raum sitzt, was dann doch teilweise relativ anonym ist. Das ist in der Formel E alles ein bisschen direkter und eigentlich auch ganz cool.
Wie ist er denn so, der Stoffel?
Nein, es ist so, wie man ihn sich vorstellt, sage ich mal. Sehr professionell, sehr darauf bedacht, nicht das Falsche zu sagen. Aber er ist ein netter Typ auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er in diesem Fahrerlager, auch wenn man das so ein bisschen beobachtet, dass er sich da relativ wohl fühlt. Das gilt, glaube ich, für viele Fahrer. Also es wird ja häufig gesagt, dass die Formel E so ein bisschen das, ich will nicht sagen, das Abstellgleis ist, aber das ist halt so das, oder zumindest ist das der Eindruck, den ich häufig habe, wenn ich mit Leuten darüber spreche, also über die Formel E, wenn ich denen erzähle, ich bin am Wochenende bei der Formel E, dann ist häufig so diese erste Reaktion, Formel E, das ist ja so das Auffangbecken für die Fahrer, die es in der Formel 1 nicht geschafft haben, ist tatsächlich ein bisschen hart gesagt und ich glaube tatsächlich auch die Fahrer oder zumindest viele Fahrer haben nicht das Gefühl, dass es so ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, das hatte ich bei einem Van Dorn, das habe ich bei vielen anderen auch, dass die sich wirklich wohlfühlen da, dass die sich wirklich auch mit dieser Serie und für das, was sie steht, identifizieren können. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also das ist ein bisschen schade, dass gerade in der breiteren Öffentlichkeit, glaube ich, die Formel E in dieser Hinsicht auch häufig ein bisschen zu schlecht wegkommt. Also Norman war ja auch schon da. Ich weiß nicht, wie Norman das aufgefasst hat. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zu sagen.
Dass die Fahrer als zweites Glied zur Formel 1 da stehen.
Ja, generell, was du für ein Gefühl hast, wie sich die Fahrer, also mein Gefühl war halt, dass sich die Fahrer relativ wohl da fühlen und auch nicht das Gefühl haben, dass sie da irgendwie in der zweiten Liga fahren oder irgendwo.
Nee, die Fahrer fühlen sich in der Serie eigentlich sehr wohl und man hat ja häufig Aussagen gehört, das ist sogar besser als Formel 1, der Jean-Éric Vergne war ja froh, dass er jetzt da ist und nicht mehr in der Formel 1. Man natürlich lässt sich das leicht sagen, wenn man nicht mehr Formel 1 fährt, man weiß nicht, ob das dann so ist, aber wenn man zum Beispiel Daniel Abt hört, der spricht immer äußerst positiv über die Formel E und könnte sich eigentlich gar keine andere Serie mehr vorstellen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Fahrer als zweitklassig fühlen. Vielleicht mag das für den einen oder anderen gelten, aber eigentlich generell habe ich den Eindruck nicht gewonnen.
Nee, und so ging es mir halt auch. Also, und das ist halt das, was ich damit meine. Ich habe halt häufig das Gefühl, dass es in der Öffentlichkeit eben so wahrgenommen wird, dass das so eine Art zweite Liga ist für die Fahrer, die es halt nicht geschafft haben in der Formel 1. Und ich glaube halt, dass das einerseits nicht unbedingt stimmt und dass vor allem auch die Fahrer selbst das nicht so sehen. Also die fühlen sich wirklich wohl in dieser Serie. Das spürt man auch, wenn man durchs Fahrerlager geht. Und ja, vielleicht muss man das einfach der breiten Öffentlichkeit auch noch ein bisschen besser verkaufen.
Damit es ist halt eine richtig familiäre Atmosphäre in der Formel E. Die Fahrer mögen sich untereinander, die kommen gut mit. Und in der Formel 1 hat man so das Gefühl nicht immer.
Dann werden wir einfach unseren Beitrag dazu leisten, die Formel E so zu präsentieren, wie es sich gebührt, hier in diesem Podcast bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Das nächste Formel E-Rennen dann in New York, Ruben hat es angesprochen, am 13. Juli, also noch ein bisschen Zeit, bis es dann Richtung Finale der Formel E-Saison 2019 geht. Dann wird sich entscheiden, wer Formel E-Meister wird. Ist ja keine Weltmeisterschaft, das hat Ruben ja auch schon gesagt, aber eigentlich müsste das ja auch bald mal ändern. Woran liegt das eigentlich? Wann eine Serie eine Weltmeisterschaft ist und wann nicht?
Tatsächlich lustig, das war auch ein Gespräch, was ich unter anderem auch an der Strecke geführt hatte mit Lucas Di Grassi, der gesagt hat, für ihn ist es eigentlich eine Weltmeisterschaft, ja, auch wenn es offiziell noch nicht diesen Status hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss es selbst nochmal genau nachprüfen. Lucas Di Grassi hat gesagt, man muss, glaube ich, mindestens 3 Hersteller haben und auf 3 verschiedenen Kontinenten fahren und dann darfst du offiziell den Titel Weltmeisterschaft tragen. Ob der vergeben wird oder nicht, das liegt am Ende eben immer noch am Weltverband, an der FIA. Woran genau es da jetzt hakt, das weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber es sind wirklich so viele Hersteller mit dabei. Du fährst an so vielen verschiedenen Orten. Also die Grundvoraussetzungen, dass man dieser Meisterschaft das Siegel Weltmeisterschaft verleihen könnte, die sind auf jeden Fall gegeben. Warum sie das planen haben oder ob sie es vielleicht in Zukunft tun werden, da müssen wir abwarten.
Eigentlich ist nur eine Frage der Zeit.
Vermutlich, ja.
Ja, gleiches gilt doch auch ein Stück weit für die Formel 2 und also ja vor allem für die Formel 2, oder?
Na, aber das ist eine Nachwuchskategorie. Ich kenne mich da jetzt auch nicht in den Statuten so aus, aber ob da ein Titel Weltmeisterschaft gerechtfertigt ist, Ruben, wie ist es denn bei der Moto2?
Ja, ich wollte gerade sagen, tatsächlich, der Punkt ist, ich glaube, das war auch das, worauf Kevin anspielte, ja. In der MotoGP ist es so, dass du dich offiziell auch in der Moto2 und in der Moto3 am Ende des Jahres dann Weltmeister nennen darfst. Ja. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht und ich weiß nicht, ob die FIA da andere Regeln hat als die FIM, also die FIM ist ja der Motorradweltverband, aber grundsätzlich fände ich persönlich diese Idee nicht schlecht, dass man eben sagt, ja, am Ende hat man auch einen Formel 2 und einen Formel 3 Weltmeister, was nämlich, glaube ich, auch dazu führen würde, dass man automatisch diese Serien noch ein bisschen stärker in den Vordergrund drückt, weil ich glaube schon, dieses Siegel Weltmeisterschaft würde dann viele Fans auch dazu bringen, sich vielleicht ein bisschen intensiver mit dieser Serie zu befassen. Wie Norm schon gesagt hat, ich weiß nicht, wie genau die Regeln bei der FIA sind, aber vom Prinzip her denke ich mal, es müsste möglich sein, auch diesen Nachwuchsserien diesen Stempel zu verleihen.
Aber wenn du sagst, dass jetzt 3 Hersteller dafür notwendig sind, du hast ja in der Formel 2 nur ein Einheitschassis und verschiedene Teams, also Rennställe. Die stellen ja das Auto nicht selbst her.
Ja, also es kann sein, dass es wirklich daran irgendwie liegt. Wie gesagt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt im Regelwerk nicht ganz so tief drin, was die FIA angeht. Bei der FIM zum Beispiel ist es kein Problem, weil da gibt es zum Beispiel in der Moto3 auch nur 2 Hersteller und es ist trotzdem eine Weltmeisterschaft. Aber es ist durchaus möglich, dass sich die Regelwerke da unterscheiden. Das müsste man nochmal genauer nachprüfen.
Die FIA soll einfach mal den Stock aus dem Hintern ziehen. Ja, also diese Rennserien fahren über mehrere Kontinente Auto. Dann ist es für mich eine Weltmeisterschaft. Man würde den Nachwuchsfahrern irgendwie was bieten, so nach dem Motto, du bist Formel 2 Weltmeister geworden und
richtig.
Kannst dann dementsprechend deine Karriere auch ein bisschen aufpolieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch in den Köpfen der Leute und gerade auch was die Formel E angeht, so die Formel E Weltmeisterschaft kommt. Da kannst du natürlich auch noch ein bisschen Pomp und Circumstance drauflegen, wenn du halt in deine Stadt kommst und sowas. Wird, glaube ich, wirklich dafür sorgen und viele Leute gehen halt genau darauf ab, ne? Also die kommen dann nicht, also dann hat man das Gefühl, es kommt so eine Kartmeisterschaft vorbei, also ne, jetzt nicht nicht despektierlich gemeint, ne, aber irgendeine Meisterschaft und das kann man halt für PR-Zwecke wunderbar nutzen. Aber gut, die FIA ist auch so ein unergründliches Ungetüm, müssen wir jetzt auch gar nicht machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Kollegen vom Motorsport Network Germany, den Portalen formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com bei Norman Fischer. Danke, Norman.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche ja schon wieder, dann in Spielberg in Österreich und Ruben Zimmermann, der sicherlich auch bald mal wieder Christian Immervoll ersetzen darf bei uns in der regulären Ausgabe von Starting Grid. Danke, Ruben.
Sehr gerne. Und der Hinweis noch am Schluss für alle, die es noch nicht wussten, es gibt ja mittlerweile auf meinem Sportpodcast auch einen eigenen Motorrad-Talk, Schräglage nennt er sich, also für alle, die die Infos zur MotoGP haben wollen, in der Regel immer am Montag nach den Rennen, auf jeden Fall da auch reinhören. Mit mir, mit dem Kollegen Gerald Dierenberg meistens noch und mit Andreas Thies.
Hört rein, abonniert die Schräglage, abonniert Starting Grid und bewertet beide Podcasts bei iTunes mit 5 Sternen. Sie haben es verdient. Das sage ich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch für den ganzen Kanal, für meinen Sportpodcast.de. Einstweilen vielen Dank bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns ja schon sehr bald wieder. Sehr viel Content in den nächsten Wochen. Gibt ja einige Rennen in der Formel 1 und auch in diesen Nachwuchsserien. Und wir hoffen, dass wir euch damit gut unterhalten. Ja, und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins. Keep racing.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.